SRF 3.
Ringen um den Kompromiss. Am G20-Gipfel in Hamburg liegen die Positionen oft weit auseinander. Da ist Diplomatie gefragt. Milliarden gegen Reformen. Griechenland bekommt weitere Kredite von den internationalen Geldgebern. Pioniergeist in Zug. Die Stadt ermöglicht ihren Einwohnerinnen und Einwohnern eine digitale Identität. Info 3 mit Damian Rast und mit Valerie Wacker. Sie hat einen ersten Nachrichtenüberblick.
Zum ersten Mal sind US-Präsident Donald Trump und der russische Präsident Wladimir Putin zu einem formellen Gespräch zusammengekommen. Am G20-Gipfel in Hamburg, dem Treffen der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer, zeigten sich beide erfreut über den ersten persönlichen Kontakt. Bisher hatten sie nur telefonisch miteinander gesprochen. Das Treffen sollte 30 Minuten dauern. Zuvor hatte Putin in größerer Runde den freien Handel gelobt und damit indirekt Trump kritisiert, der bisherige Freihandelsverträge ablehnt. Trump wiederum verwies auf die US-Wirtschaft, die seit seinem Amtsantritt gut laufe. Griechenland erhält die dritte Tranche aus dem Hilfspaket des Euro-Rettungsschirms ESM. Die Auszahlung von 8,5 Milliarden Euro an Hilfskrediten sei freigegeben worden, teilt der ESM via Twitter mit. Die erste Auszahlung über 7,7 Milliarden Euro soll voraussichtlich am Montag gemacht werden. Nach monatelangem Ringen hatten sich die Finanzminister der Eurozone Mitte Juni auf die Bewilligung der Mittel geeinigt. Die Regierung in Athen hat im Gegenzug über 100 Reformmaßnahmen auf den Weg gebracht, darunter Einschnitte im Renten- und Steuersystem. Die Landesregierung hat am zweiten Tag der diesjährigen Bundesratsreise die Zentralschweiz besucht. In Emmenbrücke im Kanton Luzern besichtigten die Bundesrätinnen und Bundesräte sowie der Bundeskanzler die nationale Verkehrsmanagementzentrale, die Verkehrslage auf dem gesamten Schweizer Autobahnnetz kontrolliert. In Alpnach im Kanton Obwalden besuchten sie das Kompetenzzentrum Swissint für friedensfördernde Auslandeinsätze. Ein Treffen mit der Bevölkerung in Sarnen bildete den Abschluss der Bundesratsreise 2017. Der russische Oppositionelle Alexei Nawalny ist wieder frei nach einer 25-tägigen Arreststrafe. Laut seiner Sprecherin ist er aus dem Moskauer Gefängnis entlassen worden. Ein russisches Gericht hatte Nawalny verurteilt, wegen des Vorwurfs zu einer verbotenen Demonstration aufgerufen zu haben. Der Oppositionelle will zur Präsidentenwahl 2018 antreten. In den USA haben Staat und Firmen im vergangenen Monat über 200.000 neue Stellen geschaffen, rund 40.000 mehr als von Experten erwartet. Zudem entstanden in den beiden Vormonaten nach revidierten Angaben mehr Jobs als bislang angenommen. Die separat ermittelte Arbeitslosenquote stieg im Juni aber leicht an, auf 4,4%. Die Börsendaten von SIX Financial Information, der Swiss Market Index, liegt bei 8.874 Punkten, minus 0,1%. Der Dow Jones Index in New York steigt um 0,3%. Der Euro wird zu einem Franken 0,986 gehandelt, der Dollar zu 96,44 €. Das Wetter am Abend und in der Nacht gibt es nur lokal Platzregen oder Gewitter. Morgen scheint häufig die Sonne und die Temperaturen klettern auf 30 bis 34 Grad. Da und dort gibt es auch morgen Platzregen und Gewitter.
Info 3 Abend.
In Hamburg sind derzeit die G20 versammelt, um über aktuelle Herausforderungen der Zeit zu sprechen. Dabei liegen die Positionen oft weit auseinander, etwa beim Thema Klimaschutz. Nach dem Rückzug von Donald Trump aus dem Pariser Klimaabkommen ist es noch schwieriger geworden, hier eine gemeinsame Position zu finden. Trotzdem zeichnet sich ein gewisser Kompromiss ab. Maren Peters über ein Stück Diplomatie für Fortgeschrittene.
Wenn 19 Staaten sich für den Klimaschutz einsetzen, aber ein Staat, die USA, sich partout dagegen sperrt, dann sollte ein Kompromiss unmöglich sein, sollte man meinen. Und doch wird in Hamburg gerade ein Kompromissvorschlag diskutiert, der das Zauberstück schaffen könnte. Der Vorschlag kommt US-Präsident Trump entgegen. Denn die USA dürfen im Abschlusskommuniqué erklären, dass sie beim Pariser Klimaschutzabkommen nicht dabei sind. Weil anerkannt wird, dass die USA globale Anstrengungen gemacht haben, um die Klimaziele zu erreichen. Wie genau die aussehen, bliebe offen. Andererseits würde der Kompromiss festhalten, dass die anderen 19 G20-Länder das Klimaabkommen auch in Zukunft engagiert umsetzen wollen und damit das Ziel bestärken, die Erderwärmung auf deutlich unter 2% zu begrenzen, verglichen mit dem vorindustriellen Zeitalter. Der für das Abschlusskommuniqué nötige Konsens bliebe so gewahrt, sagt Klimaexperte Jan Kowalczyk von der Nichtregierungsorganisation Oxfam.
Das ist natürlich ein positives Signal hier vom G20-Gipfel, mit dem man dann einigermaßen zufrieden sein kann.
Der Konsens liege in dem Fall darin, dass alle machen können, was sie für richtig halten. Ein G20-Bekenntnis zum Klimaschutz in einem gemeinsamen Gipfelkommuniqué aber trotzdem zustande käme, unterzeichnet auch von Trump. Die G20 kommen dem US-Präsidenten noch in einem weiteren Punkt entgegen. Die USA erhielten die Möglichkeit, mit anderen Partnern zusammen saubere fossile Energien zu fördern. Das klingt wie ein Widerspruch, aber Greenpeace Deutschland-Geschäftsführerin Zwelin Heuss hat eine Idee, was dahinter stecken könnte. Ein klarer Vorteil zugunsten der USA.
Die USA könnten mit diesem Vorhaben tatsächlich das Ziel verfolgen, auch Flüssiggas wieder in alle Welt zu verkaufen.
Ob der Kompromissvorschlag sich tatsächlich durchsetzt, ist noch nicht ganz klar. Aus Verhandlungskreisen heißt es, dass um diesen Kompromiss hart gerungen wird. Klar ist aber auch, die Verhandler werden noch bis in die Nacht hinein über das schwierige Thema Klima verhandeln. Aber der Vorschlag würde alle zufriedenstellen. Er dürfte großes Potenzial haben.
Info 3 Abend.
Die Stadt Zug betritt Neuland. Sie will alle ihre Einwohnerinnen und Einwohner mit einer digitalen Identität ausrüsten. Dazu verwendet sie die sogenannte Blockchain-Technologie. Das ist, vereinfacht gesagt, eine Datenablage, bei denen die Daten nicht zentral gespeichert werden, sondern auf Tausenden von Computern rund um die Welt. Aber beginnen wir bei den Grundlagen. Ich habe Digitalredaktor Peter Buchmann kurz vor der Sendung gefragt, was ist überhaupt eine digitale Identität?
Eine digitale Identität nützen viele von uns tagtäglich. Wenn ich mich bei Facebook anmelde, dann muss ich mich identifizieren mit einem Namen und einem Passwort. Das wäre ein Beispiel. Ich kann mich damit gegenüber Facebook identifizieren. Die Stadt Zug will nun interessierten Einwohnerinnen, Einwohnern ebenfalls eine digitale Identität geben, quasi eine digitale Identitätskarte über eine App, mit der sie sich dann gegenüber den Behörden ausweisen können.
Jetzt angenommen, ich wohne in Zug und kann so eine Identität beantragen. Was nützt mir das?
Unmittelbar noch nicht viel. Denkbar sind aber viele Anwendungen, bezahlende Parkgebühren etwa oder übers Internet abstimmen. Dazu will die Stadt Zug nächstes Jahr eine Konsultativabstimmung durchführen. Neu ist, die Stadt Zug setzt für die digitale Identität auf die offene Blockchain Ethereum. Offen heißt, meine Daten liegen nicht im Rechenzentrum eines großen IT-Konzerns, sondern verschlüsselt auf tausenden Computern rund um die Welt. Auf Computern, die zusammen die Ethereum-Blockchain bilden, nach Bitcoin die zweitgrößte Blockchain. Und zum ersten Mal weltweit setzt nun eine Behörde auf diese offene Blockchain und das ist bemerkenswert.
Also Zug geht hier offenbar ganz neue Wege. Weshalb eigentlich?
Das hängt sicher damit zusammen, dass sich Zug in den letzten Jahren zu einem wichtigen Zentrum für die Blockchain-Technologien entwickelt hat. Namhafte Startups aus diesem Sektor haben sich in Zug niedergelassen, haben Arbeitsplätze geschaffen. Dazu gehört auch die Ethereum-Stiftung, die Organisation, die die Entwicklung der offenen Blockchain vorantreibt, auf die Zuger Behörden nun setzen. Und Zug signalisiert somit, wir vertrauen auf diese Technologie und wir setzen selber auf diese Blockchain.
Was birgt denn diese Technologie für Risiken?
Die Blockchain als Datenablage ist sicher. Alle Angaben zu meiner Identität sind durch Verschlüsselungsverfahren abgesichert. Risiken sehe ich bei der Infrastruktur. Die Ethereum-Blockchain ist immer noch im Aufbau begriffen, im Umbruch. Die Kapazität reicht nicht aus. Wichtige Erneuerungen stehen deshalb vor der Einführung. Und ob das problemlos abläuft, ist ungewiss.
Informationen von Peter Buchmann, er ist Digitalredaktor bei SRF.
Info 3 Abend.
Das Carsharing, das Teilen von Autos, ist in der Schweiz fest in den Händen von Mobility. Nun aber kommt Bewegung in den Markt. Amag, die größte Autoimporteurin der Schweiz, übernimmt die Aktienmehrheit an der Internetplattform Charoo. Auf dieser Plattform können private Autobesitzer ihr Auto weitervermieten. Derzeit nutzen 50.000 Leute in der Schweiz Charoo. Zur Verfügung stehen 1.400 Fahrzeuge. Was bedeutet das für Mobility? Dieser Frage ist Wirtschaftsredaktor Matthias Heim nachgegangen.
Mit seinen roten Autos dominiert Mobility das Geschäft des Carsharings in der Schweiz. Die Genossenschaft existiert in der heutigen Form seit 1997 und hat inzwischen über 130.000 Nutzer, so viele wie nie zuvor. Gleichzeitig ist Mobility auch als Minderheitsaktionärin an Charu beteiligt und hat mitgeholfen, die Internetplattform aufzubauen. Daran ändert sich nichts, sagt Geschäftsführer Patrick Marti.
Dass wir uns beteiligt haben vor einiger Zeit und auch nach wie vor beteiligt sind, zeigt ja auch, dass wir an das Konzept glauben.
Für Mobility sei Charu eine Ergänzung, keine Konkurrenz.
Die verschiedenen Formate befruchten sich gegenseitig. Wir sehen Charu als einen weiteren Kanal an, der den Schweizer dazu bringt, sich mit Sharing zu beschäftigen.
Mit Sharing ist das gemeinsame Nutzen gemeint, in diesem Fall das Auto. Und da verfolgen die beiden Anbieter tatsächlich unterschiedliche Ansätze. Charu bringt private Autobesitzer mit Leuten zusammen, die zeitweise ein Auto benötigen. Bei Mobility nutzen die Mitglieder eines der 3000 Fahrzeuge aus der Mobility-Flotte. Trotzdem, das Carsharing hat seine stürmische Expansionsphase hinter sich, zumindest vorerst. Timo Ohnmacht ist Professor an der Hochschule Luzern und erforscht das Mobilitätsverhalten. Er sieht derzeit gewisse Grenzen erreicht.
Man hat auch so eine gewisse Sättigung im Markt. Also heute sind rund 4% der Führerausweisbesitzer auch Mitglied einer Carsharing-Gemeinschaft in der Schweiz. Bei dieser Sättigung sind natürlich die Carsharing-Organisationen gefordert, auch die Attraktivität für die Kunden zu steigern.
Auch mit neuen Formen von Carsharing, so der Experte.
Also insbesondere in den Städten, das hat sich jetzt deutlich gezeigt, ist Trend, dass es ein standortungebundenes Carsharing gibt.
Heißt, die Autos stehen nicht fix an einem bestimmten Platz, sondern stehen irgendwo in der Stadt und werden dann mit dem Smartphone geortet. Catch a Car heißt das Konzept, das so in Genf und Basel bereits funktioniert und das ebenfalls von Mobility kommt. Inwiefern Mobility dieses Angebot ausbauen will und kann, lässt Geschäftsführer Patrick Marti offen.
Das war Info 3, verantwortlich heute Yvonne Lambricker und Damian Rast. Einen schönen Feierabend.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.